Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik.
Willkommen im Clubraum, heute wieder mit Markus Tranto, dem Chefredakteur von Turi 2.
Hallo, das bin ich und die Stimme, die mich gerade angekündigt hat, das ist die von Aline von Drateln, Moderatorin und Autorin. Hallo Aline.
Hallo, und zu Gast ist heute eine Frau, die mehr über uns beide weiß, als uns wahrscheinlich lieb ist. Jedenfalls, wenn es unsere TV- und Videogewohnheiten betrifft. Kerstin Niederauer-Kopf ist die Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF Videoforschung und damit die eigentliche Quotenqueen in Deutschland. Denn sie ist die Frau, die die Zahlen liefert, die darüber entscheiden, ob morgens in den Sendern die Champagnerkorken knallen oder wieder ein Moderator gefeuert wird. Kerstin, kann man deinen Job so zusammenfassen?
Also ich habe selten eine interessantere Zusammenfassung gehört und also ganz so kritisch wird es, hoffe ich nicht, dass es so stattfindet. Also erst einmal hallo in die Runde, ich freue mich sehr. Ja, also aber tatsächlich mit Quoten habe ich viel zu tun.
Mit Sendungen und Sendern.
Ja. Alles gut.
Ja. Du bist diejenige, die dann sehr wichtige Entscheidungen nach sich zieht. Ich habe ja früher immer beim Fernsehen gedacht, wenn ich einen peinlichen Film gesehen habe, Eis am Stiel oder Richterin Barbara Salisch oder so, dann habe ich ganz oft gedacht, lieber schnell den Sender wechseln, damit die Quote das nicht erfasst. Ist so aber gar nicht. Oder ist das doch so, Kerstin?
Also bei dir zu Hause jetzt hoffe ich nicht, weil ansonsten müsste ich dich aus dem Panel werfen lassen. Also weil natürlich der Panelist total anonym ist. Es ist tatsächlich so, dass das Panel natürlich Personen und auch Haushalte mit in die Messung bringt. Und dort wird gemessen. Ja, und die sind halt repräsentativ für eine Frau deines Alters, deiner Bildung oder einen Haushalt in der entsprechenden Form. Aber wie gesagt, du selbst bist jetzt, wenn du kein Messgerät hast, nicht dafür verantwortlich.
Kerstin, du beschäftigst dich ja schon den Großteil deines Berufslebens mit TV-Quoten, mit Zahlen. Mhm. Wann haben dich eigentlich die Ergebnisse der Quoten zum letzten Mal überrascht?
Also, wenn ich ganz ehrlich sein darf, was mich sehr überrascht hat, war die Quote von Wetten, dass im letzten Jahr. Weil ich wirklich sagen muss, gerade im jungen Publikum, jetzt hatten wir damals auch eine ganz bestimmte Zeit, also ich nenne es immer so einen kleinen Nostalgiewahn, eine Reminiszenz an vergangene Zeit, die ich auch bei mir und meinem Bruder erkannt habe. Also dass wir das ganz klasse fanden und uns auf Wetten gefreut haben und was das ZDF dort getan hat, hat sich natürlich auch im Marktanteil gezeigt, zudem noch mit zwei Influencern im Gepäck, die quasi behind stages noch im Einsatz waren und dann halt eine Quote, die bei über 50% lag, bei 14,49. Das hat mich echt überrascht, ja.
Überraschend, das ist auch diese Woche in der ganzen Welt passiert. Hier kommen
die Themen der Woche.
Wir bei Turi 2 haben ja rund um die Uhr die wichtigsten News und Debatten aus Medien, Marketing, Wirtschaft und Politik im Blick. Und um das, was diese Woche wichtig war, geht es jetzt. Und zwar aus den Augen unseres Gastes Kerstin Niederauer-Kopf. Kerstin, welche Meldung hat dich diese Woche gefreut?
Also mit der Freude ist es ja momentan so eine Sache, weil wir momentan ziemlich viele Bad News erhalten. Und was ich richtig bemerkenswert fand und auch was mich gefreut hat, war die Meldung vom James-Webb-Teleskop. Also nicht, dass ich jetzt eine Physikerin wäre oder eine extreme Star-Trek-Fanatikerin, aber ich fand die Errungenschaft und auch die Bilder, die ich halt dort gesehen habe und auch tatsächlich so ein bisschen auch mit dem Weitblick darauf, was einmal war und was auch sein könnte, das hat mich tatsächlich extrem beeindruckt und damit auch gefreut. Herr Biden hat sich das zwar so ein bisschen auf die eigene Fahne geschrieben, dass es natürlich so das eigene Projekt sei, aber wenn man halt weiß, dass da seit 20 Jahren dran geforscht wird, und dann irgendwie 1,5 Millionen Kilometer weit entfernt so ein Teleskop, so ein Riesenteleskop der Superlative im All sitzt, an dem halt auch mehrere Nationen mit partizipiert haben, ist das eine ganz tolle Errungenschaft. Also das hat mich wirklich gefreut.
Bei turi2.de, da waren diese Aufnahmen ja auch Bild des Tages am Dienstag. Und ich fand vor allen Dingen faszinierend, wie bunt und durcheinander dieses Foto aussieht. Ja. Hat mich optisch ein bisschen mehr, wo du gerade Star Trek angesprochen hast, dass du nicht so ein Star Trek-Fan bist. Aber ich bin so ein Star Trek-Fan und ich muss sagen, das Bild hat mich so an die alten Star Trek-Folgen erinnert, an die alte Serie gar nicht so an dieses zu Ende optimierte Star Trek, das man heute so sieht. Also für alle, die auch so ein bisschen tracky sind.
Ich muss sagen, mich hat das an was ganz anderes erinnert. Ich war überrascht, dass also das All offenbar so aussieht wie jede zweite Kühlerhaube von einem Dodge Challenger. Ich fand die alle sehr kitschig. Tut mir leid. Na gut, was hat dich denn diese Woche geärgert, liebe Kerstin?
Also was mich so ein bisschen aus einer persönlichen Betroffenheit heraus geärgert hat, ist so die Meldung zu den Klimazielen, das Thema Nachsitzen in den einzelnen Sektoren, Bauen und Verkehr betrifft mich auch selbst so ein bisschen. Ich habe mich jetzt mit so einem Eigenheim verwirklicht, beschäftige mich auch mit alternativen Energien und habe auch einen Garten, in dem ich momentan sehr intensiv tätig bin am Wochenende, also so richtig hart anpacken. Und habe mir dann gedacht, okay, naja, das sind schon ziemlich ambitionierte Ziele, wenn man so Frau Geiwitz jetzt hört, wo wir da nachsitzen müssen, wo ich mir wirklich auch denke, haben wir da alles bedacht, wenn man sagt, okay, neu eingebaute Heizungen sollen bis zu 75% dann mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Ich glaube, das Ziel haben wir auch alle, weil Klimaschutz was ganz, ganz eminent Wichtiges ist. Aber die Frage ist auch, woher sollen A, die Menschen kommen, die das A einbauen? Woher soll darüber hinaus natürlich auch das Material kommen, um es zu verbauen? Man macht jetzt einfach mal einen Termin mit einem Energieberater aus. Also das ist wirklich eine Herausforderung, eine große Challenge, dort einen Termin zu bekommen. Also wo ich wirklich sage, Erwartungsmanagement, ne? Ein konzises Erwartungsmanagement fände ich dort richtig gut, weil ich glaube, wir müssen diese Ziele alle erreichen. Und was mich aber dann richtig auf die Palme getrieben hat, ist das Thema im Verkehr. Also über was man sich dort unterhält. Klar, ich habe auch einen Stromer, wie man den heutzutage nennt, ja, mehr Ladesäulen, das wäre natürlich fein. LKWs, die CO2-senkende Anhänger bekommen. Wir wollen auch Fahrradwege ausbauen, entsprechende Infrastrukturen. Alles coole Ziele, aber ich denke mir, hey, wir haben doch jetzt wirklich ein Thema, wir haben das jetzt verpasst. Sind am Ziel vorbeigerauscht und ich bin jetzt selbst eine Person, die ein entsprechendes Auto hat, um auch schnell fahren zu können. Warum kann man nicht einfach mal durchgreifen, kann sagen, liebe Freunde, ich glaube Tempo 130 auf Autobahnen, da wir ja alle ein entsprechendes Umweltbewusstsein haben, das wäre doch mal eine feine Sache. Also da war ich morgens beim Zähneputzen bei Spiegel und der Lage war ich so ein bisschen in der Eskalation.
Kann ich total verstehen.
Kann ich auch total verstehen. Ich glaube aber, dass wir uns an die an so die Nachrichten, die heißen, wir haben bestimmte Ziele, die wir uns vorgenommen, nicht erreicht. Ich glaube fast, dass man sich, so traurig das ist, dass man sich daran ein bisschen gewöhnen muss, dass die Ziele deutlich höher gesteckt sind als das, was wir erreichen und als das, was dann am Ende auch passiert. Ich glaube, das ist schon mal so ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommt, leider.
Ja. Was hat dich diese Woche amüsiert oder gewundert, Kerstin?
Also amüsiert und auch zeitgleich gewundert, weil ich habe das vor Wochen auch in der Presse verfolgt, Elon Musk und sein Ansinnen, sich da mit Twitter extrem gut zu stellen, dort intensiv mit einzusteigen und das Thema auch mit zu übernehmen. Meinungsfreiheit ist ja ein großes Ziel, auch Herr Trump, der dort wieder einen Platz finden soll, das fand ich alles total spannend. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, warum tut der Mann das? Weil er es kann, weil er der reichste Mensch der Welt ist, weil er dort ein bisschen Unfrieden stiften will, weil er tatsächlich das Ganze für eine gute Sache hält. Und wenn ich mir jetzt so in die Entwicklung anschaue, dass es dort offensichtlich nicht zum Deal kommt und dass Elon Musk dort auch das Thema mit den Spam- und Fake-Konten in Frage stellt und dass das ganze Thema natürlich auch so presserelevant und pressewirksam gespielt wurde, jetzt auch eine Klage im Raum steht, dann stelle ich mir halt schon die Frage, okay, hat man bei dem Thema damals, ne, auch aktionärseitig alles überdacht, weil die Lawine, die da jetzt kommt und drüber rollt, gerade weil es auch Elon Musk ist, die ist natürlich schon gewaltig. Also das Thema hat mich, da war ich mir so ein bisschen indifferent, das hat mich zum einen zum Schmunzeln angeregt, zum anderen habe ich aber auch gedacht, schau einmal her, das ist wirklich eine wichtige Person und die Aktionäre, die jetzt natürlich dahinter stehen, haben halt natürlich auch schon dadurch einen fundamentalen Schaden, ne, wenn man sich mal einen Aktienkurs anschaut. Also das hat mich sehr gewundert und auch zeitgleich amüsiert.
Ich glaube, Elon Musk wird immer mehr so zu einer Karikatur seiner selbst durch dieses Verhalten. Mhm. Ne? Also ich glaube, dieses Manöver tut keinem gut, nicht Twitter und nicht Musk. Mhm. Und ich glaube, so dieser Macher-Mythos, den der so vor sich herträgt, ne, immerhin, er will ja auf den Mars, ne? Da geht immer mehr die Luft raus.
Ich finde es gar nicht so schlecht, dass dieses Thema jetzt debattiert wird. Und zwar aus einem ganz anderen Grund. Einfach um zu zeigen, dass wir, die User und die Kunden, dass wir die Macht haben. Jan Böhmermann hat ja ganz kurz versucht, als Elon Musk noch sehr interessiert war, Twitter zu kaufen, eine Massenabwanderung Richtung Mastodon zu organisieren. Und ich muss sagen, ich hätte das irre lustig gefunden, wenn der Deal zustande gekommen wäre, Elon Musk 44 Milliarden auf den Tisch gelegt hätte für eine Plattform, die am Ende leer gewesen wäre wie Clubhouse. Lieber Markus, was ist denn deine Meldung der Woche?
Ja, meine Meldung der Woche ist die Absetzung von DSDS durch RTL. Vorher gibt es aber ja natürlich jetzt noch eine Staffel, wie in alten Zeiten, mit Dieter Bohlen an der Spitze. Die Meldung ist jetzt viel kommentiert worden. Passt Bohlen zum neuen Woken RTL? Wie ist der Rückzieher vom Bohlen rausschmiss, der Öffentlichkeit zu verkaufen? Ich glaube, RTL muss da gar nicht viel vermitteln oder gar nicht viel verkaufen. Ich glaube, da verliert auch keiner sein Gesicht. Ich glaube, RTL trägt seinen einstigen Quotenbringer DSDS mit Dieter Bohlen tatsächlich einigermaßen würdig zu Grabe. Und dass Dieter Bohlen sich jetzt nicht ziert und eingeschnappt ist, ist eigentlich auch ein gutes Zeichen. Könnte er ja im Prinzip auch sein. Für den Pop-Titan ist seine Rückkehr sicher auch sowas wie eine Genugtuung. Ne? RTL kann dann doch nicht ohne mich. Und vermutlich hat RTL ihm die Rückkehr auch mit einem Griff in die Portokasse ordentlich schmackhaft gemacht. Ne? Also ich glaube, Schaden nimmt da niemand und am Ende wird es nochmal eine gute Show und dann ist es vorbei mit DSDS.
Welche Quote erwartest du, Kerstin, bei DSDS mit Dieter Bohlen?
Puh, das ist eine sehr gute Frage, auf die ich aber nicht verhaftet werden möchte. Also ich habe mir ja mal so die Anfänge angeschaut. Da waren wir ja, also ich glaube 2002 bei knapp 10 Millionen. Und jetzt zuletzt, glaube ich, bei knapp 2 Millionen. Ich glaube schon, dass dieses Thema gerade auch, Markus, vor dem Hintergrund, den du da jetzt auch angesprochen hast, dass die Quote darüber liegen wird, weil es natürlich jetzt auch eine gewisse Aufmerksamkeit genießt und weil ich glaube, dass keine Figur mehr für DSDS steht als Dieter Bohlen. Also wir leben halt in einem Zeitalter, in dem wir halt eine gewisse Sensibilität für den doch sehr speziellen Humor von Herrn Bohlen haben. Ja, also sehr wahrscheinlich muss man eine Triggerwarnung vorne dran setzen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass man die Sendung viel mehr wegen des Unterhaltungswertes wahrgenommen hat und auch genutzt hat als beispielsweise andere Formate, bei denen das Gesangliche noch wesentlich deutlicher im Vordergrund steht. Also ich glaube schon, dass die Quote steigen wird. Das glaube ich schon.
Glaube ich auch.
Okay, meine Meldung der Woche bezieht sich auf das angebliche Verbot von Laila. Wurde gestern auch auf turi2.de zitiert. Unser Justizminister Marco Buschmann von der FDP, der sich also auch nochmal geäußert hat zu dem behördlichen Verbot auf einem Würzburger Stadtfest, diesen Song zu spielen. Auch die Bild-Zeitung oder Bild-TV hat ganz pflichterfüllend sofort Laila singen zur neuen Freiheit erhoben. Es tut mir leid, das ist alles so ein Quatsch. Der Fall ist so unspektakulär wie dieser Song. Also ich darf da vielleicht noch mal ganz kurz versuchen aufzuklären, weil mich das immer wahnsinnig ärgert, wenn so ein Jura-Quatsch überall verbreitet wird. Der Fall ist ein ganz anderer. Der Veranstalter hat einfach nur keinen Bock, dieses Lied spielen zu lassen und hat die Ansage an seinen DJ rausgegeben, dieser Song bitte soll nicht auf der Playlist erscheinen. Der Veranstalter ist die Stadt Würzburg. Nicht die Regierung, auch nicht Robert Habeck, von dem es ja immer heißt, der wird uns allen Spaß verbieten wollen. Wer bitte duscht 11 Minuten lang? Aber egal. So, um das mal aus juristischer Sicht ganz kurz einzuordnen. Es handelt sich hier nicht um einen Verwaltungsakt. Das wäre der Fall gewesen, wenn es eine offizielle behördliche Ansage gegeben hätte, Laila dürfe in Deutschland nirgends gespielt werden. Aber diese Laila-Sache ist so langweilig, als würde in der Zeitung stehen, Aline sagt auf ihrer Geburtstagsparty, sie möchte bitte nicht Atemlos hören, weil sie das Stück blöd findet. Oder irgendwas von Anne Meinkantreit. So. Auch das wäre dann kein Verbot. Und es ärgert mich wahnsinnig, dass hier das Juristische so durcheinander gebracht wird. Denn es wird eine viel wichtigere Debatte verpasst. Zum Beispiel einfach mal Deutsch-Rap-Texte zu checken auf Sexismus, auf Rassismus und so weiter. Also abschließend kann ich nur sagen, gut, dass die deutsche Provinz offenbar so schlecht Englisch spricht, sonst gäbe es noch viel weitere Songs, die auf diesem Stadtfest in Würzburg offenbar verboten werden würden. Aber hört auf, falsch zu zitieren, beziehungsweise immer weiter davon zu sprechen, es würde sich hier um ein Verbot handeln, durch ein Verbot durch die Regierung. Also alle bitte wieder beruhigen.
Ist doch gut, dass wir mit Aline hier eine studierte Juristin an unserer Seite haben, die das einordnen kann. Aus der Perspektive habe ich es tatsächlich auch noch überhaupt nicht gesehen. Und ich finde, es gibt ja eine Menge Alternativen zu Laila, die genauso schlecht sind. Ne?
Von Eric Clapton zum Beispiel. So, jetzt geht es aber nur noch um Kerstin Niederauer. Kopf, bitteschön.
Unser Gast im Kreuzverhör.
Liebe Kerstin, du kennst die Spielregeln. Ganz kurz, wie findest du Laila, den Song? Hast du es verfolgt?
Also, um es so zu sagen, ich stehe jetzt weniger auf Ballermann-Songs und ich glaube ganz einfach, das ganze Thema hat halt nur ein Bewusstsein erlangt, weil es pressewirksam oder öffentlichkeitswirksam gedreht wurde. Ansonsten wäre mir das, auch die gesamte Debatte, wie soll ich sagen, relativ schnuppe gewesen und ja, ist einfach nicht mein Fall. Und wenn man das behördlich verbieten würde, wäre es hochreine Zensur.
Ja, das stimmt. Das ist es ja gar nicht. Wäre ich Königin von Deutschland, würde ich es verbieten behördlich. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja.
Liebe Kerstin, wir bitten um kurze, schnelle Antworten auf unsere kurzen Fragen. Ja. Wann wachst du morgens auf?
In der Regel um 6 Uhr.
Was machst du dann als erstes?
Als erstes Handy in die Hand nehmen, Podcast anmachen, Spiegel Online, Lage der Nation.
Das wäre meine nächste Frage. Welches Medium nutzt du als erstes?
Die Lage, ja.
Welche Medien sind für dich über den Tag denn die wichtigsten?
LinkedIn, SWR3, diverse Podcasts und die Süddeutsche. Und natürlich auch TV-Sender. Die gehören ja zum Berufsbild.
Welches Medium ist bei dir zuletzt vom Schirm gerutscht?
Auch wenn es mir jetzt leid tut, ne, dass ich das sage für die Kollegen von Facebook, aber es ist tatsächlich Facebook oder Meta.
Was war dein schönstes Interneterlebnis?
Oh, ganz aktuell. Ich habe Taufkerzen bestellt für meine 2 Patenkinder und konnte es wirklich kaum glauben, dass ich auf dieser sehr individuellen Plattform einen derart netten Verkäufer hatte, total unkompliziert und total, ja, wie soll ich sagen, menschlich und emotional. War eine coole Sache, hat mich sehr gefreut.
Schön.
Welche Werbung gefällt dir besonders?
Also aktuell, die Hornbach-Werbung finde ich grundsätzlich immer sehr gut gemacht. Und was halt super emotional war, der Penny-Werbespot, der Wunsch, glaube ich, hat uns halt natürlich auch in der Zeit Ende 2021 super gut abgeholt. Großartig.
Welche Werbung nervt dich?
Per se Werbung, die halt übersteuert und total laut ist. Also ich möchte ja nicht angeschrien werden. Also kein besonderer Kunde, sondern eigentlich eher so ein stilistisches Mittel.
Welche Marke begeistert dich?
Oh, also nicht, dass ich besonders viel davon hätte, aber Chanel finde ich ganz großartig, weil es eine super Story ist, ein total starkes Markenbranding ist. Einfach eine schöne Geschichte, die dahinter steht und eine tolle und starke, wenn auch Luxury-Brand.
Was war dein Abi-Durchschnitt?
2,1.
Womit hast du dein erstes Geld verdient?
Oh, also mein erstes Geld habe ich verdient mit Reitunterricht. Also ich bin ja im Pferdesport sehr, sehr zugeneigt und da dachten viele auch, ich kann das offensichtlich ganz gut und müsse das Wissen weitergeben. Und dann, damit ich die Pferde finanzieren konnte, habe ich als Kellnerin gejobbt während meines Studiums dann auch, ja.
Was hättest du früher gerne über deinen heutigen Beruf gewusst?
Ich dachte eigentlich, ich wüsste immer unglaublich viel, was mich erwartet. Also zumindest inhaltlich, weil ich ja aus der Branche komme. Aber ich habe erkannt, dass ich mittlerweile auch akrobatische Fähigkeiten haben muss beim Jonglieren von Pastatellern auf unterschiedlichen Stöcken über mir. Und gefühlt in der so dynamischen Medienwelt, in der wir gerade stehen, kommen da gefühlt auch jeden Tag noch ein paar unterschiedliche Tellerchen mit dazu.
Dann hat sich das Kellnern ja gelohnt.
Ja, auf alle Fälle.
Und welches war deine beste berufliche Entscheidung?
Die beste berufliche Entscheidung war tatsächlich, in eine Werbeagentur zu gehen, um dort auch so ein Stück weit näher an das Kundengeschäft ranzukommen, mehr die Bedürfnisse auch zu verstehen. Und also es war eine super Vorbereitung auf den Job. Und ich hätte meinen heutigen Job nicht so ausfüllen können, wenn ich die Erfahrung nicht gehabt hätte.
Und was war der schlechteste Ratschlag, den du je erhalten hast?
Also es gibt eigentlich kaum wirklich schlechte Ratschläge, weil ich ein Mensch bin, der extrem kritisch ist und die durchventiliert. Also das heißt, wenn es welche gab, dann habe ich die offensichtlich nicht angenommen in der Form.
Klug.
Welches war deine erste Demo, auf der du warst?
Oh, damals noch zu Schulzeit, Irak, Kuwait. Das war das Thema, das uns sehr bewegt hat. Und da stand ich tatsächlich auch in der Menschenkette und wir hatten uns alle an den Händen. Ja.
Schwarz, Rot, Grün, Gelb, welches ist deine politische Farbe?
Oh, das ist dieser Tage eine schwierige Frage. Also von Haus aus, ich komme aus einer sehr, sehr politischen Familie. Dort ist man schwarz gewandet. Mhm. Das finde ich momentan schwierig. Also auch wenn ich persönlich gern schwarz trage, das habe ich jetzt abgelegt. Ich finde, dass Grün einen sehr guten Job macht momentan. Ja, also das wäre so momentan die Einstellung dazu. Also Frau Baerbock macht da einen guten Job und auch Herr Habeck. Und das ist eine sehr herausfordernde Zeit gerade.
Chanel Grün. Bei welchem, ja, das wäre es doch. Bei welchem Thema hast du zuletzt deine Meinung geändert?
Ganz klar, ich habe es ja vorher noch angesprochen, worüber ich mich in der Woche unglaublich geärgert habe, nämlich gerade das Thema im Verkehrswesen. Und meine Perspektive habe ich definitiv geändert, was das Tempolimit anbelangt. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, in der das einfach sein muss. Und ich selbst fahre gern zügig und auch mit lauter Musik. Das finde ich ziemlich spitze. Aber ich finde auch, dass dieses Tempolimit jetzt wirklich kommen muss. Und das ist ein Perspektivenwechsel, den ich da eingezogen habe.
Turi 2 stellt seit 2008, glaube ich, die Protagonisten der Medien- und Marketingbranche mit dem Turi 2 Videofragebogen vor. Und 6 Fragen aus diesem Videofragebogen habe ich jetzt auch für dich. Die erste: Was wolltest du als Kind werden?
Ich habe 2 Berufswünsche. Tierärztin ist gescheitert am Schlachthofpraktikum oder Lehrerin. Und das habe ich tatsächlich danach begonnen zu studieren.
Moment, da muss ich mal kurz einhaken. Man muss ein Praktikum beim Schlachthof machen, wenn man Tierarzt werden will. Warum?
Offensichtlich soll einem das besonders gute Einblick auf die Anatomie der Tiere verschaffen.
Okay, das ist aber eine harte Nummer, muss ich mal ganz ehrlich sagen.
Also, es sind viele, viele Stunden im Schlachthof und also wie gesagt, ich hab's auch so mit dem Schlachten. Ich komme ja aus einer ländlichen Gegend, wo gerne dann auch mal das Schweinderl da dann so geschlachtet wurde. Und ich finde, persönliche Tiere isst man nicht. Also insofern, da hätte ich ein Problem gehabt.
Was war der beste Rat deiner Mutter?
Der beste Rat meiner Mutter war ein Sprichwort. Das hat auch eine kleine Geschichte. Also was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, weil ich im Kindergarten eine Phase hatte, in der ich gerne mal zugebissen habe. Und leider hat es mein Kindergartenfreund getroffen und der hat mir dann sozusagen das Sandschippchen auf den Kopf gehauen. Und ich fand das natürlich unglaublich frech, was aber dazu führte, dass genau dieses Sprichwort mit einem erhobenen Zeigefinger auf mich wirkte und sagte, ne, mag's dir gut für die Zukunft.
Es wird nicht gebissen. Harte Sitten. Ja. Was ist deine heimliche Schwäche, Kerstin?
Die heimliche Schwäche, wenn es so um die Gelüste geht, ist extrem gut gemachtes Schokomousse. Das finde ich klasse. Und wenn ich mich selbstkritisch beäuge als Schwäche, dann würde ich sagen, es ist die Akribie und tatsächlich auch alles durchdringen zu wollen. Also nicht locker zu lassen.
Was ist dein unterschätztes Talent?
Also mein unterschätztes Talent für Menschen, die mich gegebenenfalls jetzt nur aus der Branche kennen, ist, dass ich halt ein Mensch bin, der schon richtig hart anpacken kann, also so körperlich auch arbeiten. Ich habe, wie gesagt, Pferde und Landwirtschaft, auch die Dinge sind mir nicht so ganz unbekannt. Also ich kann Stall ausmisten und alles, was dazugehört, Heu und Strohballen stapeln. Und was ich auch kann, ist, ich kann, glaube ich, ganz gut kochen, und zwar eher so gut bürgerlich und rustikal, also mit Dampfnudeln und Braten und Roulade und Knödel. Also das geht auch. Und ich glaube, das traut mir nicht jeder zu.
Lecker. Was ist dein Vorbild?
Ganz schwierig. Ich hatte noch nie ein Vorbild, also auch als Pubertierende noch nie ein Bravo-Poster über dem Bett, ne, und jemanden, den ich angehimmelt habe, auch keine Dressurreiterin, die ich super toll fand, sondern es gibt immer Menschen, die mich im Leben geprägt haben, die halt total wichtige Impulse gesetzt haben, die zu einer Weiterentwicklung oder Selbstreflexion geführt haben. Das fängt klar bei meiner Mama an und geht bis zu meinem Germanistik-Prof. Da ist alles irgendwie mit dabei und da bin ich auch sehr dankbar. Intellektuell gesehen, glaube ich, ist es ein Schriftsteller. Ich habe ja Germanistik studiert, also Alfred Döblin fand ich super, weil er so unglaublich vielschichtig ist. Als Naturphilosoph, Autor, ne, des ersten Großstadtromans Berlin-Alexanderplatz, ganz toll, mit dem habe ich mich sehr stark beschäftigt, auch während meines Studiums und mich auch daran so ein bisschen gerieben. Und auch gerade heute habe ich wieder einen Satz gelesen von ihm, den ich mehr denn je auf die aktuelle Situation zutreffend finde, nämlich: Das gefährlichste Organ des Menschen ist sein Kopf.
Ja, stimmt. Mit welchem Spruch, Kerstin, würdest du für dich werben?
Also, ich finde das ja immer so ein bisschen schwierig, Eigenwerbung zu machen. Und deshalb bin ich mal in das Jahr 1996 zurückgesprungen in meine Abi-Zeitung. Und da haben meine damaligen Kumpels und Kumpelinen für mich was reingeschrieben und dann stand unter meiner Biografie Fazit, Doppelpunkt, batzig, putzig, witzig, gut. Also pfälzisch natürlich mit einer pfälzischen Note und angelegt. Ich übersetze es jetzt mal, frech, ordentlich, witzig und gut. Und ich glaube, so ein bisschen was stimmt da heute immer noch.
Großartiger Spruch. Sofort auf ein T-Shirt drucken lassen, bitte.
Ja.
Bevor wir zu dem Deep Dive kommen, das ist dann der letzte und intensivste Teil eigentlich dieses Interviews mit dir, wo wir uns ein bisschen Zeit lassen und tiefer eintauchen in dein Leben und in deine berufliche Tätigkeit vor allem, erhöhen wir das Tempo noch mal ganz kurz. Wir haben 7 Sätze zum Beenden, okay? Mhm. Los geht's.
Statistiken sind
wichtig.
Im Matheunterricht in der Schule war ich
mittelprächtig.
Am TV liebe ich
bewegte Bilder.
Am TV hasse ich?
Eigentlich spontan nichts.
Mein Guilty Pleasure im TV heißt?
Kann ich weitersagen?
Klar. Weil es so peinlich ist oder weil dir nichts einfällt?
Mir fällt spontan ehrlich gesagt gar nichts ein.
Okay, das ist in Ordnung. Wenn ich offline bin, entspanne ich bei?
Bei meinen Pferden und im Garten und abends auf der Terrasse gern mit einem guten Glas Pfälzer Weißwein.
Sehr schön. Ich bedanke mich.
Schatz, wir müssen reden. Der kurze Deep Dive.
So, wir können jetzt alles über TV-Quoten fragen, was wir uns bisher nicht zu fragen gewagt haben. Denn Kerstin ist ja die Chefin der AGF, also die unangefochtene Quoten-Queen. Und nicht nur das, sie weiß auch, wer alles Netflixt und chillt, statt das klassische TV einzuschalten.
Ja, wenn man ja so die First Mover in unserer Medienblase fragt, dann heißt es von denen ja oft, dass sie gar kein lineares TV mehr gucken, ne, sondern nur noch eventmäßig einschalten. Viele aus der Bubble können sich auch gar nicht mehr vorstellen, pünktlich um 20 Uhr vor der Tagesschau zu sitzen beim Fernsehen. Du weißt es besser, Kerstin. Welcher Anteil des Publikums hat sich wirklich vom linearen TV verabschiedet?
Also, um es in Anteilen zu bemessen, ich glaube, das wäre noch ein bisschen weit hergeholt, wenn man das so ganz kategorisch sagen könnte. Aber ich glaube, es ist schon so, wie auch die Einschätzung von dir auch gelautet hat, es sind natürlich insbesondere jüngere Publika, die klar sich den Plattformen zuneigen. Also wir sehen das sehr deutlich auch bei uns im Panel. Wir haben ja in unseren Panelhaushalten Messrouter mit drin, die es uns ermöglichen, ganz hoch aggregiert Netflix-Nutzung, Amazon Prime-Nutzung, Disney-Plus-Nutzung zu messen, und wir sehen schon, dass die jüngeren Publika da sehr große Anteile haben, auch im Vergleich zu klassisch linearen TV-Sendern.
Ist es denn in den vergangenen Jahren, also jetzt mal, sagen wir mal, seit Beginn der Pandemie, mehr geworden, dass sich ein größerer Anteil des klassischen TV-Publikums den Plattformen zuwendet?
Also es ist insbesondere so, also Corona war ein Trick, nochmal ein richtiger Booster hat auch tatsächlich die Plattformnutzung, glaube ich, nochmal getriggert. Jetzt weniger bei den ganz, ganz Jungen, weil die werden ja nahezu schon digital habitualisiert. Mhm. Aber insbesondere auch, ich nenne es jetzt mal bei den sogenannten, wir nennen das in der AGF die mittelalten Zielgruppen, also zu denen ich zweifelsohne
also ich auch ne?
So. Zähle. Ja, ja. Also das sind natürlich die Zielgruppen, die so an der Schwelle zwischen analogen und digitalen Zeitalter liegen, die beide Welten auch mitbekommen haben. Die haben noch eine relativ hohe klassisch-lineare TV-Nutzung. Und bei denen ist es so, dass sie halt ihr Angebot, das sie vormals im TV fanden, finden sie jetzt zum Teil auf den Plattformen. Also nur mal als Beispiel zu benennen, was ja das deutschen liebstes Spielkind ist, ist der Fußball. Mhm. So. Und wenn natürlich so große Player und Plattformen wie beispielsweise Amazon jetzt in die Champions League einsteigen und dort Rechte erwerben, dann ist es so, dass der Deutsche oder beziehungsweise der Fußballliebhaber, um das jetzt so zu sagen, es ist ja nicht nur in Deutschland so, dass er sagt, naja, aber jetzt nutze ich ja kein Amazon, ich bin es ja gewohnt, das immer in der ARD, im ZDF oder bei RTL zu schauen, sondern er folgt natürlich seinem Content. Und das ist natürlich was ganz Wichtiges, und insofern sehen wir dort gerade im letzten Jahr, als die Sportrechte sich verlagert haben hin zu den Plattformen, auch nochmal einen deutlichen Move dieser sogenannten mittelalten Zielgruppen zu diesen Plattformen hin, auch bei Netflix. Es kommt jetzt in der Mitte der Bevölkerung tatsächlich auch an. Wir haben aber auch beispielsweise gerade im letzten Jahr Folgendes gesehen, als die Corona-Lockerungen kamen, und auch das zeigt halt die Messung für uns auch sehr deutlich, dass gerade die jüngeren Publika, die also damit habitualisiert sind, die schon ausgenetflixt relaxed haben, ne? Also die sozusagen bis jetzt Squid Game. Ja, also ich meine, man hat ja auch nicht immer Bock irgendwie auf so einen Recommendation-Modus, ja, oder beispielsweise dann erstmal abends 20 Minuten alle Trailer anzugucken, sich vielleicht noch mit dem Partner auf der Couch zu streiten, was es jetzt irgendwie sein soll, sondern dann kommt der Moment, in dem man sagt, jetzt lehne ich mich mal kurz zurück und es geht wieder ins Linear-TV. Aber was wir gerade bei den jungen Zielgruppen gesehen haben, auch im letzten Jahr aus unserem Panel heraus, ist, als die Lockerungen kamen, dass die auf einmal von den Plattformen weg waren. Ne? Also, dass wir dort auch so einen Dip nach unten in der TV-Nutzung, klar, hat man das natürlich auch gesehen, aber es war eigentlich in den jungen Zielgruppen bei den Plattformen noch deutlicher und dann kamen die, wie gesagt, die mittelalten Zielgruppen mit hinzu und das liegt nach meinem Dafürhalten auch an der Relevanz der Angebote, die jetzt auf den Plattformen ausgebracht werden. Haben ja auch DAZN beispielsweise, Netflix ist klar ganz wichtig und was das serielle Angebot anbelangt und auch Amazon Prime. Und das wird natürlich jetzt sehr spannend, wenn die Plattformen jetzt auch angekündigt haben, so auch Disney Plus, in eine Werbezeitenvermarktung einzustarten.
Darüber, ne? wollen wir gleich nochmal konkret sprechen. Genau.
Aber nimm uns vorher nochmal mit in das Innenleben der TV-Quoten, Kerstin. 5.400 Haushalte, 11.000 Panelisten. Mhm. Wer guckt da repräsentativ für ganz Deutschland?
Wir haben ja ein Panelsystem. Und wir haben ja immer die Diskussion, reicht eigentlich die Fallzahl, die wir dort haben? Ist das Panel groß genug? Das ist immer so ein Thema und ich kann auch die Fragestellung verstehen, ob man wirklich sagt, ist es genug? Und bei uns geht es darum, dass die Zusammensetzung dieser Stichprobe stimmen muss. Also ich brauche halt von jeder soziodemografischen Bevölkerungsstruktur brauche ich gewisse Anteile in diesem Panel. Also wir könnten jetzt in die tiefsten Tiefen des verstaubten statistischen Lehrbuchs einsteigen. Damit will ich aber niemanden hier quälen. Aber es kommt halt tatsächlich darauf an, dass ein Panel repräsentativ ausgesteuert ist. Das heißt, ich muss eine Bevölkerungsstruktur abbilden. Bei uns ist es halt, wie gesagt, die deutsche Wohnbevölkerung, ja, die halt ein TV-Gerät auch im Gebrauch hat. Zukünftig kommen da noch die mit hinzu, die kein TV-Gerät haben, aber ein Smartphone oder ein Tablet oder ein PC. Aber das ist halt ganz wichtig, dass man dort sagt, wir brauchen halt die Haushalte so in der Abbildung, wie sie auch in Deutschland proportional auch verteilt sind, damit sie auch hochgerechnet werden können. Und da orientieren wir uns auch an der amtlichen Statistik. Also letztendlich ist es der Mikrozensus, damit wir wirklich, auch wenn wir Quoten ermitteln, die auch hochrechnen können auf Bevölkerungsstrukturen, sodass wir sagen können, gestern haben beispielsweise ein Anteil von x Prozent Akademikern haben DSDS geguckt, ne, wenn es dann an der Stelle wieder kommt. Mhm. Also dass wir Strukturen zählen können und das geht natürlich nur, wenn ich ein Panel habe, das auch repräsentativ ausgesteuert ist und nicht nur ein Stück, ne, des Bevölkerungskuchens unter die Lupe nimmt. Mhm. Und also beispielsweise nur Satellitenhaushalte oder sowas.
Und was passiert, wenn ein Teil der Panelisten sich am Abend entscheidet, Netflix oder Prime Video zu gucken oder den Blu-ray-Player einwirft?
Dann ist das so, dann ist das halt keine klassisch lineare TV-Nutzung mehr. Mhm. Dann haben wir bei uns im Panel die Möglichkeit, also wir messen auch den Bildschirm, also wir sehen dann, dass wir da sowas haben, das nennt sich Unmatched Viewing, also wir sehen, da tut sich was am Screen. Ah. Der Router ermöglicht uns dann auch natürlich eine Quellerkennung, dass wir sagen, okay, wir sehen aber jetzt zeitgleich, dass der Router Netflix anzeigt. Also so könnten wir das auch zuweisen. Dafür ist der Router auch tatsächlich mal im Panel mit eingesetzt worden. Und für uns ist das eine ganz, ganz wichtige Aussage oder eine ganz wichtige Information, weil wir damit natürlich eins ganz sicher behaupten können, dass der Big Screen im Haushalt nicht an Relevanz verliert. Also der ist nach wie vor sehr, sehr wichtig und auch integraler Bestandteil einer Wohnzimmerlandschaft beispielsweise dort wieder aufgestellt, ist ja zum Teil auch so ein Designstück, ja, was man sich da hinstellt. Aber das ist so, dass natürlich Netflix oder auch Amazon Prime sind bei uns nicht unter Messung. Da müssten die Plattformen sich bei uns unter Messung begeben. Aber wir haben halt so unsere Kniffs und Tricks auch mit dem Router, um dort zumindest sagen zu können, wir wissen so ungefähr, wie groß ihr seid in Gänze.
Und wenn man die Nutzung von den Plattformen, also gibt es ja dann nicht nur Amazon, sondern es gibt auch RTL Plus und ganz viele andere Angebote, auch von deutschen Fernsehsendern Join. Wenn man das alles zusammennimmt, das, was ihr da messt, dann hat man diese Konvergenzreichweite oder was ist das, dieser Begriff, nach dem die Werbewirtschaft sich so sehnt, eine konvergente Reichweite? Fangen wir vielleicht erstmal mit diesem Buzzword, mit diesem Begriff an.
Das verfolgt mich ja offensichtlich Zeit meines Lebens, ne? Immer das Thema, wir hätten gern alles irgendwie zusammen. Und das kann ich total verstehen. Und die vermeintlich einfachsten Fragestellungen sind tatsächlich die, die halt immer extrem challenging sind, in jeder Form. Und das Thema Konvergenzreichweite wie folgt, und das hast du, Markus, richtig zusammengefasst, eigentlich TV zusammenzubringen, Videostreaming zusammenzubringen, also das Motto auch der AGF, follow the content, wirklich auch darzustellen, wie viel hat denn ein Inhalt, ob das jetzt ein Tatort ist, ne, oder ein Bachelor oder etwas, ne, ein anderes Format, dass ich sage, wie viel Nutzung habe ich denn beispielsweise über das klassisch lineare TV, auch über Time-Shifted Viewing, auch über Außerhausnutzung, das messen wir auch. Was kommt dann über die entsprechende Plattform nochmal mit on top? Und wie auch in einem Projekt von uns, Crossreach beispielsweise, gibt es auch der Programmmarke noch zugehörig Seiteninhalte, also Non-Video-Content, der ebenfalls noch auf das Format, auf den Content mit einzahlt. Das ist eigentlich so die größte Anforderung, ich will nicht nur sagen, des Werbemarktes, auch von den Programmverantwortlichen zu wissen, wie viel habe ich denn überhaupt an Kontakten, auch an Reichweite und wo greife ich die ab? Und das ist natürlich ganz wichtig, auch zu wissen, welche Zielgruppen kriege ich denn wo? Also, dass ich sage, habe ich die Älteren eher im klassisch-linearen TV, die Jüngeren sind eher auf einer Plattform. Und was halt natürlich immer so ein Thema ist, ist, was ist mit den großen Plattformen? Also, was ist mit YouTube und was ist mit Amazon Prime? Und man hat immer so den Eindruck, dass man sagt, naja, Konvergenz hat die AGF ja erst, wenn die mit am Start sind. Würde ich sagen, ja, das gehört auch definitiv mit dazu. Aber so gern wir das auch wollen, man kann ja niemanden in die Messung zwingen. Ne? Also insofern gibt's halt zumindest mal von uns einen Router, der sagt, naja, YouTube am Big Screen hat so eine Nutzung, aber das zählt schon in das Konvergenzbild mit rein, bei dem wir sagen, die Mediennutzung im Total, die können wir in die Abbildung bringen, aber auch mit der Streaming-Messung, die dann zu TV mit hinzugeschlagen wird als Konvergenzwert und zukünftig auch mit so einem Projekt, das wir jetzt gelauncht haben, wie Crossreach, also über alle Kanäle drüber. Das ist das Werbekunden liebste Forderung seit gefühlt als mehr als einem Jahrzehnt.
Aber dieses Crossreach hast du gerade schon angesprochen, da wollte ich eigentlich ein bisschen später, ich würde es jetzt mal vorziehen, weil wir gerade schon mittendrin sind. Dieses Crossreach ist ja ein Projekt, da wollen wirklich TV und Video und Streaming und Display, was du gerade schon gesagt hast, das soll alles irgendwie vergleichbar sein. Das klingt für mich erstmal, gerade in digitalen Zeiten, die wir ja haben, klingt das für mich erstmal ja nach gar nicht so einem dicken Brett, das da zu bohren ist. Warum ist das trotzdem so aufwendig, das zusammenzubringen? Also im Digitalen liegen die Zahlen ja eigentlich alle da, oder?
Also, ein dickes Brett ist das natürlich auch aus genau dem Grund, weil wir uns so ein bisschen über den Tellerrand auch hinaus bewegen. Die AGF ist ja eher für TV und auch für Video zuständig. Und wir haben aber jetzt mittlerweile auch bei uns im Gesellschafterkreis Anbieter oder Gesellschafter, die ja Omnichannel-Marken haben. Also ob das jetzt RTL ist, ja, die beispielsweise auch noch Printmarken oder die Adelines noch Printmarken mit am Start haben. Oder beispielsweise ganz prominent, glaube ich auch, ist Bild TV, ja, also mit klassischen Printtiteln und darüber hinaus jetzt noch mit dem Fernsehangebot. Und da besteht natürlich auch seitens der Programmverantwortlichen schon auch die Anforderung, weist mir das mal irgendwie ganzheitlich aus und auch aus einem Guss. Und die große Herausforderung bei der Messung ist natürlich auch, du sagtest es bereits, im Digitalen haben wir ganz andere KPIs als im TV, ne? Und die Dinge müssen natürlich auch vergleichend zueinander gestellt werden, weil eine Metrik aus dem TV, wie sowas wie eine Sehbeteiligung, ist etwas, was man in der Digitalwelt gar nicht kennt.
Da habt ihr also nur die Netto-Reichweite, ne? Im Streaming.
Genau, ganz genau. Und das ist halt auch der Versuch, dort den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, um wirklich zu sagen, wie viel Kraft und wie viel Performance liegt denn eigentlich auf den einzelnen Kanälen und die zusammenzubringen. Und wie ich vorhin schon sagte, und das ist so ein bisschen auch, glaube ich, mein Lebenswerk, die Dinge sehen irgendwie immer einfach aus, aber sie sind dann sozusagen in der Formvollendung ein bisschen tricky.
Sag mal, dieses X oder X-Reach wird es, glaube ich, ausgesprochen.
Ja. Cross-Reach.
Cross, entschuldige, genau.
Alles gut.
Ich habe darüber nur gelesen, weißt du, deshalb. Zu diesem Projekt habe ich gelesen, führst du sehr viele Gespräche gerade. Ne? Wie ist denn da die Stimmung? Wen musst du da noch überzeugen?
Also ich führe natürlich viele Gespräche mit Anbietern, die jetzt beispielsweise nicht bei uns aus dem Gesellschafterkreis sind, weil die auch die haben auch eine andere Heimat und insofern glaube ich, ist das natürlich so, dass man sagt, wenn man selbst auch eigene Messverfahren hat, dann geht es auch darum, dass wir auch schon sagen müssen, das braucht auch entsprechendes Vertrauen, auch Zutrauen, um dort zu sagen, partizipiert daran. Also, aber die Gespräche sind dort gut und auch wirklich extrem offen. Aber es ist natürlich klar so, wir haben in Deutschland 3 sogenannte Joint Industry Committees, ACMA, für also sozusagen als großes Haus, die AGF für den TV- und Videobereich und dann gibt's natürlich auch noch die AGOF für den Online-Bereich und das ist natürlich auch vollkommen klar, dort wo sich Medien stärker einander zuneigen, müssen sich auch oder sollten sich, wenn möglich, auch die Anbieter einander zuneigen, damit wir auch gemeinschaftlich, auch aus dem lokalen Markt heraus, wenn möglich, man sollte es zumindest testen, so einen gemeinsamen Standard aufsetzen können. Mhm. Weil ansonsten gibt es vielleicht auch die Anforderungen aus dem internationalen
Markt. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also es gibt ja diese 3 großen in Deutschland, die du gerade angesprochen hast. Nun gibt es aber auch international noch Google. Ne? Die arbeiten ja an was Ähnlichem, das dann womöglich auch weltweit gelten soll. Ist das die große Konkurrenz? Müsst ihr da schneller sein?
Also um es so zu sagen, es ist nicht unbedingt Google, die daran arbeiten, sondern es ist ein Ansatz, der von der World Federation of Advertisers stark nach vorne lanciert wurde. Und Google und auch Facebook haben sich damals sehr intensiv damit beschäftigt, diesen Ansatz, also das Modell, das dahinter steht, zu konzipieren. Und deshalb verknüpft man diesen Ansatz gerne mal mit Google und auch mit der Denkschmiede Googles. Und da ist mit Sicherheit auch etwas dran und ich glaube schon, dass es das Bestreben eines lokalen Marktes sein sollte, insbesondere dann, wenn es hier starke Standards gibt. Wir leben ja nicht in einem Niemandsland, was Standards anbelangt, sondern wir gelten, ich habe gerade letztens mit einer Dame aus den USA diskutiert, die kennt den deutschen Markt auch sehr gut, die sagte, Germany is gold standard and we are in the wild, wild west. Weil die USA kennt kein Joint Industry Committee. Dort gibt es sehr wertgeschätzte MRC, die sich mit Standards beschäftigen und auch auditieren, wo wir auch Mitglied sind. Mittlerweile also ganz ganz tolle Gemeinschaft oder beziehungsweise ganz tolle Institution, die dort ist und die sich auch den Ansatz anschauen. Und ja, ich glaube schon, dass so ein internationaler Ansatz kann für Märkte, die solche Standards nicht haben, etwas sehr Wertvolles sein. Aber ich glaube, hier für den deutschen Markt ist es entweder so, gemeinschaftlich einen lokalen Cross-Media-Standard zu initiieren. Also wir probieren das zumindest und haben da auch ganz gute Resultate. Schauen mal, wie weit wir kommen. Muss auch eine Marktakzeptanz finden, ist vollkommen klar. Oder, und dem würden wir uns auch überhaupt nicht versperren, wäre tatsächlich auch die Überprüfung dieses internationalen Ansatzes additiv zu den bestehenden Standards, die wir hier haben. Also dass wir sagen, wir haben ein Panel, dieser internationale Ansatz der WFA sieht im Zentrum das Panel als Source of Truth und wir haben 3 Panels und 1 Single Source Panel und insofern glaube ich, ist das schon mal ein ganz gutes Backbone, um auch zu sagen, wenn wir das hier aufnehmen sollen und wollen, dann glaube ich, sind wir als AGF da extrem offen, auch zu sagen, okay, das schauen wir uns mal an.
Finde ich total spannend. Das Interessante an deinem Beruf ist ja, Kerstin, dass du im Grunde nur weiterleitest, was die Masse veranstaltet, ne? Also das Sehverhalten der Masse. Einer meiner Lieblingsfilme heißt Free Rainer. Kennst du den aus den 90ern?
Ja, ich kenne den durchaus.
Der ist total lustig. Da manipuliert so eine Gruppe um den Schauspieler Moritz Bleibtreu die Fernsehquoten, weil die das halt blöd finden, ne? was erfolgreich ist. Und am Ende glotzt ganz Deutschland das philosophische Quartett, weil sie die Quoten so manipuliert haben, dass die FernsehmacherInnen sagen, okay, ja gut, also dann machen wir jetzt 4-mal die Woche das literarische oder das philosophische Quartett zur Primetime. Und am Ende wird's geschluckt. So, also die Aussage dieses Films ist, setz ihnen einfach was Gutes vor, irgendwann wird's gefressen. Wie kommst du klar mit dem eigenen Drang, vielleicht die Quoten auch manipulieren zu wollen?
Ich habe da gar keinen Drang.
Wie schaffst du das?
Ganz im Gegenteil. Ja. Also um das so zu sagen, ich führe auch das ein oder andere Mal, auch gerade wenn eine Quote beispielsweise für ein Senderhaus nicht so aussieht, wie man sich das vielleicht erhofft hat, Gespräche, bei denen ich einfach sagen muss, ich verstehe das, also mein Job braucht ja auf der einen Seite einen starken Willen, ne, all diese Anforderungen auch aufzunehmen und nach vorne zu katapultieren und auf der anderen Seite auch, ne, das Verständnis darüber, dass man sich vielleicht über die Zahl da nicht so sehr freut. Aber letztendlich sind wir halt total neutral. Wir wissen auch nicht, wer im Panel etwas nutzt oder wer die Person ist. Also wir haben da kein Eingriffsrecht. Und das wollen wir, weiß Gott, auch nicht haben. Und Manipulation finde ich ganz schlimm, weil ich glaube, dass unser Geheiß schon das sein muss. Wir bilden das ab, was da tatsächlich ist und nicht, was irgendjemand gerne hätte oder auch was ich beispielsweise gerne hätte. Das wäre ja ganz schlimm, wenn das so wäre. Insbesondere, wenn man sich halt mal vergegenwärtigt und ab und zu, wenn ich Zeit habe, denke ich da auch mal drüber nach, wie viel Verantwortung mit diesem Job wirklich einhergeht. Also Qualitätskontrolle, Qualitätssicherung, immer wieder nachprüfen, auch wenn wir Auffälligkeiten im Panel haben. Also unser Dienstleister geht dem da auch nach. Und also das sind schon ganz harte Angänge, die da wirklich auch eingezogen werden, damit sowas nicht vorkommen kann.
Ja, glaube ich dir sofort. Oder, ich danke dir sehr für diesen wirklich interessanten Einblick in diese ganz eigene Welt. Wir haben immer noch zwei Standardfragen zum Abschluss. Welchen Wunsch, Kerstin, möchtest du dir unbedingt noch erfüllen?
Also ganz aktuell, meinen Garten mit meiner Mama fertigzustellen. Das ist das nächste Ziel. Und wenn ich mir das für die Zukunft wünschen dürfte, das ist so eher der Traum, dann würde ich gerne in der Germanistik tatsächlich den Urwunsch abschließen, nämlich die Promotion.
Wir drücken dir dafür ganz fest die Daumen. Eine Frage haben wir noch. Welche Schlagzeile soll am Tag deiner Beerdigung ganz spät in der Zukunft irgendwann mal über der Meldung bei turi2.de stehen?
Okay, schwierige Frage.
Ja.
Aber in Anlehnung, also diejenigen, die mit mir hier intensiv arbeiten, kennen den Spruch, wenn ich ab und zu aus der Kaffeeküche rausflüchte in mein Büro, dann sage ich immer so gerne und denk dran, alles für den Dackel, alles für den Club, ne? Also in Anlehnung an Hausmeister Krause, das habe ich früher sehr genossen. Also das könnt ihr dann drüber schreiben.
Machen wir.
So machen wir das.
Falls wir hier dann noch übrig sind. Herzlichen Dank, liebe Kerstin. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Wir hatten heute einen Gast, die im Grunde ihr halbes Leben lang mit dem Fernsehen sich beschäftigt. Nächste Woche sprechen wir mit jemandem, der ganz neu ist, wenn man so will, beim Fernsehen und dabei jetzt eine Spitzenposition hat. Klaus Brinkbäumer, nämlich dem Programmdirektor des MDR in Leipzig. Vorher war er fast sein Leben lang beim Spiegel. Der wird dich bestimmt auch sehr gut kennen und gehört zu diesen Leuten, die zitternd auf die Quoten schauen. Wir werden ihn darauf ansprechen am kommenden Freitag. Und ich bedanke mich ganz herzlich auch bei Markus Tranto.
Dankeschön, ebenso. Hat Spaß gemacht.
Macht's gut.
Ja, vielen Dank und ciao, ciao.
Tschüss.
Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Jeden Freitag um 12 Uhr.